Hochmut kommt vor dem Fall, Übermut tut selten gut oder wer den Kopf zu hoch trägt, stößt ihn sich leicht. Tusche hat mich am vergangenen 31. Spieltag mal wieder eingeschult und ob 797 Punkte an nur 3 Spieltagen noch aufholbar sind, darüber wird zu reden sein. Außerdem sprechen wir über den ersten Matchball von Schalke, wer den knappen mit in die Bundesliga folgen könnte und für wen es bis zum letzten Spieltag im Tabellenkeller eng bleibt. Viel Spaß mit der neuen Episode Spieltagssieger-Besieger. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Viel Spaß mit der folgenden Episode zur zweiten Bundesliga. Powered by OneFootball. Ja, viel Spaß, Tusche. Werden wir viel Spaß haben
heute. Guten Morgen, Anton! Ich glaube, wir haben noch nie so zeitig unseren Podcast aufgenommen. Ich habe fantastisch gute Laune! 7.47 Uhr! Juhu! Wie geht's dir denn?
Tusche, mir geht's gut. Mir geht's gut. Wie kommt's, dass du so gute Laune hast heute?
Ich freue mich, mein Schatzi. Endlich kommt die Sonne raus. Es geht dem Ende entgegen in Liga 2. Es ist eng im Kickbase-Sport. Und ich habe dich zerstört am Wochenende. Juhu!
Ich habe eine zu große Fresse gehabt, gell?
Ja!
Das war zu viel letzte Woche.
Ja!
Ey, vor allem auch wie. Also klar, du hast 2 Spieltage mit 10 Mann gehabt. Da musste ich besser sein. Keine Frage.
Das war knapp. Einmal war es knapp.
Es war knapp, zugegebenermaßen, ja. Dann übermütig geworden. Hab schon gesagt, du machst es hier wie die Fortuna, ich wie Fürth. Wir fahren aneinander vorbei. Und dann Pustekuchen. Wir haben es wirklich gemacht, die Fortuna und Fürth. Du 3-1 gewonnen gefühlt, hast die wichtigen Punkte geholt. Und ich wie Fürth auswärts einmal geklappt worden. Deswegen war das gewissermaßen eine kleine Prognose letzte Woche, auch wenn ich es eigentlich anders erhofft hatte.
Tja, mein Freund, 3 Spieltage. Anton, du musst liefern, mein Freund. Und das, sobald das ich richtig immer meine 10er Spiele habe, wird es für dich halt auch schwer. So ehrlich müssen wir sein.
Auf jeden Fall. Und man muss ja auch dazu sagen, dass ich weit weg davon gewesen bin, einen Totalausfallspieltag zu haben. Du hast einfach einen sehr vernünftigen Spieltag gehabt. Willst du mal anfangen und den Jungs und Mädels erzählen, wie du gepunktet hast am Wochenende?
Ich habe 958 Punkte gemacht. Das ist sehr, sehr, sehr solide mit meinem Team. Was weiter jetzt nicht das krasse Team ist. Ich habe eine solide Fünferkette, die echt solide punktet. Da ist Magdica, Njai, das sind halt Raketen. Fernandes habe ich echt Glück gehabt. Ich habe zwischendurch ein bisschen abgekotzt, weil da dann ein Fragezeichen stand. Aber weil ich gesehen habe, dass er die davor die Spiele zweimal angefangen hat, glaube ich, und ein Ausleihspieler ist von den Bayern. Und ich weiß gar nicht, ob den Miro Klose vielleicht auch noch von Bayern kennt. Da war er sicherlich noch sehr, 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 sehr jung. Aber die Leihgeschäfte hatten wir ja schon 1000 Mal gehabt in unseren Podcast-Folgen. Bin halt oft, dass man halt gewisses Geld runterspielen muss. Und deswegen habe ich mir den geholt. Er hat geliefert, hat glaube ich auch einen grünen Balken gemacht.
Ja, knapp.
Knapp, ja, aber. Und sie haben gewonnen. Ich hoffe, dass er weiterhin zwirbelt. Und mein Team steht jetzt eigentlich auch schon wieder fürs Wochenende am Dienstag.
Ja, du bist auf dem 3. Platz, glaube ich, eingefahren.
Dritter geworden.
Ja, ist sehr vernünftig. Treppchen, hast Akiyama abgegeben, deinen drittbesten Mann, der ja auch gescored hat am Wochenende.
Ja.
Aber ich fand auch, dein Team hat einfach sehr solide performt. So keine positiven Ausreißer, keine negativen. Aber wenn du halt mit 11 Mann im Schnitt, weiß nicht was, deine 90 Punkte fährst, dann bist du halt auch bei einem knappen Tausender irgendwo dabei. Das war schon echt sehr solide und ich hätte gehofft und gedacht, dass ich einen Ticken näher rankomme. Ich bin nämlich nur Fünfter geworden mit 875 Punkten, ist also fast ein Hunderter größer geworden, der Rückstand auf dich. Bei mir war Elas halt mit unfassbaren 200 Punkten echt, echt stark an dem Spieltag. Ja. Ich hatte aber auch nur 2 Scorer im Team mit Bauer, der für Koda auflegt und mit Maxi Rohr, der das Ding da mit 126 Sachen gegen Darmstadt ins lange Eck reinjagt. Ansonsten Terkelsen mit Tor auf der Bank gelassen,
ja,
der jetzt zweimal eingewechselt wurde und zweimal einen grünen Balken geholt hat und zweimal bei mir auf der Auswechselbank saß. So langsam muss ich daraus lernen und da irgendwie mal Terkelsen mit in die Startelf reinpacken. Ansonsten
der letzte Punkt
muss ich
gefällt
sagen,
mir.
Tusche, Torwartgate. Wir müssen darüber sprechen. Letzte Woche war es schon so, dass wir gesagt haben, Mesenhöhler Schreiber, ich wusste nicht, ob er spielen kann, sah lange so aus, als wird's eng. Dann Ende der Woche hieß es erst im Abschlusstraining, ich habe schon spekuliert, unsere Fantasy-Center-Kollegen haben den Kollegen aber auch nicht auf grün gestellt, also wusste ich nicht, was Phase ist und brauchte einen Keeper. hab auf Tjark Ernst geboten, du hast aber einfach nur aus purer Boshaftigkeit, Tusche, mehr geboten. Hast, glaube ich, weiß nicht, was war der Wert, 10 Wert und du hast 11,7 oder sowas einfach hingelegt.
Ich habe nur etwas über 1,1 mehr bezahlt, weil ich die drüber hatte.
Ja, dann war es ein bisschen knapper. Ja.
Mir war wichtig, dass du ihn nicht bekommst.
Ja, sehr richtig, sehr richtig. Dann kam bis Ende der Woche kein anderer Keeper mehr, der gespielt hat. Es war schon Dienstag, wo du Ernst vom Transfermarkt gelöscht hast. Und da musste ich dir schreiben. Da habe ich gesagt, so, wie sieht's aus? Spielt denn der Schreiber? Kann ich den Ernst von dir haben? Und dann wurden bodenlose Preise
aufgerufen. Donnerstagabend war das. Und letzte Woche Dienstag, wo wir unseren Podcast aufgenommen haben, habe ich vorhin natürlich mit Sören Gonter geschrieben und der meinte, dass es wahrscheinlich schwierig wird mit Tim Schreiber, dass er zum Wochenende es wohl nicht schaffen wird. Deswegen habe ich ja vorher schon Mesenhöhler geholt.
Ja.
Und dann schrieb er mir, glaube ich, Mittwoch früh, dass es vielleicht doch ganz gut aussieht für Schreiber. Ich habe mir aber da schon natürlich auch schon Ernst geholt. Aber dann kam ja auf einmal noch Franz Roggo um die Ecke.
Du hast Doppeltgeschäfte gemacht.
Genau, so der auch einen Keeper brauchte. Da habe ich zuerst Mesenhöhler mit ein bisschen Plus verkauft. Und dann kam den ich wollte. Den Haken, ja, den blanken Haken ausgeworfen und Anton drauf. Ich habe ihn rangekurbelt und habe 12 Millionen glatt oder war es ein bisschen mehr?
12 glatt. 12 glatt, weil ich am Ende gesagt habe, nee, ganz ehrlich, bevor du mir jetzt irgendwie 13 für den abknöpfst, dann gehe ich lieber ohne rein. Dann mussten wir irgendwas finden, was für uns beide taugt. Dann kam natürlich die einsehbare Startelf und das Startelf-Mandat für meinen Schreiber. Dann wusste ich, Ernst kann ich wieder abgeben. Dann kam zum Glück noch Franz Rogoff, der ja mit Mesenhöhler wieder einen Keeper gebraucht hat, noch am Freitagabend zu mir gedackelt. Und da haben wir dann auch wieder einen Preis gefunden, der für beide gepasst hat, weil er gesagt hat, so mehr als, weiß nicht was, 11,2, 11,3 kann er nicht bieten, geht einfach nicht, weil sonst ein Minus ist. Das heißt, ich habe am Ende, glaube ich, fast eine Mille Minus gemacht mit dem Transfer, aber hatte immerhin dann einen spielenden Mann zwischen den Posten.
Die tut so weh und du kotzt so ab, von mir ist sie scheißegal.
Frechheit, Tusche.
Ja!
Naja, gehört zum Kickback-Sport auf jeden Fall dazu.
Und ich habe Roggo auch noch verkauft, Ioa. Der tat weh Freitag, aber ich hätte auch nie gedacht, dass Düsseldorf dieses Spiel so klar und absolut verdient gewinnt. Dazu kommen wir später. Das war unser Spieltag. Und du hast eine Aufgabe, mein Schatz. Die Punkte, die du pro Spieltag aufholen musst, werden ja nicht weniger, wie ich das gerade so sehe, mein Schatz.
Nee, die werden nicht weniger. Es sind aktuell 797, 266 müsste ich jetzt pro Spieltag aufholen, um dich noch zu holen. Gestern im Bundesliga-Podcast haben Janni und Bench darüber gesprochen, wie viele Punkte denn jetzt in den letzten 3 Wochen noch aufholbar sind. Was vermutest du, haben die beiden erzählt?
Es kommt ja wirklich drauf an, hast du mal ein Eigentor, hast du rote Karte. Also das kann ja auch mal schnell gehen, mein Schatzchen, nicht? Hast du mal einen Spieler, der mal so doppelt ist es, oder Tusche, dreifach...
Das kann sehr schnell gehen.
Du kannst, am Ende kannst du wahrscheinlich auch 1500 Punkte aufholen, locker. Kommt, wie gesagt, es ist ja wirklich so viel möglich. Hast du mal einer, der komplett durchdreht oder wie Bench vor 2 Wochen 1600 Punkte macht, dann ist das Ding halt auch erledigt, nicht? Das muss man auch ganz klar sagen. Also es ist mir schon bewusst. Ja.
Aber was auf jeden Fall braucht, ist einen krassen Spieltag.
Genau, und das hattest du die ganze Saison noch nicht, so wie ich. Deswegen, und das gibt mir viel Mut und viel Vorfreude.
Ja, Bench hat auf jeden Fall gesagt, im Tabellenkeller sollten so 1500 noch maximal aufholbar sein, wenn es sehr gut läuft. Und sonst Richtung Spitze könnte man auch einen Tausender aufholen, wo es natürlich dann mit den Teams ein Ticken enger wird, weil alle oben natürlich auch gute Teams haben. So, wir haben beide vernünftige Mannschaften. Das heißt, ich glaube wirklich, so ein Tausender ist schon noch machbar in 3 Spieltagen, auch in der zweiten Liga, aber alles drüber, dafür bräuchte man schon viel Glück, beziehungsweise die Konkurrenz auch viel Pech. Aber diese 797 Tusche, die sind noch löschbar.
100%?
Pass mal auf, weil ich habe schon sehr gut auf die kommende Woche gemanagt. Ja. Ich habe mir Hannoveraner reingeholt, Hannover spielt gegen Münster, ich habe mir Schalker reingeholt, die werden aufsteigen zu Hause gegen Düsseldorf.
Hey, und Bundo und wen hast du noch geholt? Ich habe das Ulrikes in meinem Kopf gehabt, Roberts, aber ich war Ulrikes natürlich Sonntag noch auf Sendung, ich Eierkopf,
ja,
und habe nicht mehr daran gedacht, zwischendurch mal reinzugucken, weil ich wollte genau beide auch holen, Bundo und Ulrikes, aber kein Problem, ich habe andere Ideen und ich habe noch sehr viel Geld.
Wir haben auf jeden Fall bald unsere Hausaufgaben gemacht, Tusche, du hast mir gestern Abend noch den Arsch gerettet, du hast mir nämlich gestern Abend noch um 21.57 Uhr geschrieben. Wie schaut's aus? Morgen Podcast.
Und deswegen hast du nämlich relativ spät Elas verkauft, nicht?
Ich stand in der Küche, hab ein bisschen hier am Kochen gewesen nach dem Training.
Alter, Scheiße, Mann! Scheiße,
Tusche schreibt, kurz auf die Uhr geguckt, 3 Minuten noch gehabt, sofort Elas rausgeballert, gerade so noch rechtzeitig gewesen, mein Mann abgegeben von dem Spieltag. Und so, Tusche, werde ich auch diese Woche mit 11 Mann reingehen.
Und ich habe nämlich geguckt vorhin, ich habe relativ spät verkauft, 21 Uhr, knapp ja. 9:30. Da bei mir schon 8 Stunden, jetzt ist das her in der App. Und bei dir 7 Stunden. Ich habe schon gedacht, aber du siehst halt nicht genau die Uhrzeit, wann du ihn verkauft hast. Also ich sehe es zumindest nicht.
Richtig, man sieht es nicht, Tusche.
Es aber war sehr, sehr, sehr knapp. Scheiße, Mann!
Richtig. Screenshot gemacht. 21.57 Uhr. Da ploppt der Elas oben auf dem Transfermarkt auf. Alles gut gemacht. Oh, gerade so rechtzeitig,
Tusche. Das wäre so hart gewesen für dich. Das wäre so bitter.
Da hätte ich maximal abgekotzt, Mann. Das wäre mir, glaube ich, davor noch nie passiert, dass ich das verbummel. Aber dementsprechend vielen Dank, Tusche.
Gerne.
Damit sind wir mit Ernst.
Ich möchte ja, dass es bis zum Schluss, das ist bis zum Schluss eng bei meinem Schatzi.
Ja, du tust alles dafür.
Ja, Spieltagstipp sehe ich. Hast du auch wieder gewonnen? Du hast mich,
richtig.
Du hast mich zermalmt, wie ich sehe. 15:1. Das ist hart. Und es steht trotzdem weiterhin 7:5. Du musst.
Ja.
Spieltag 32 und 33 trotzdem weiterhin gewinnen.
Werde
und es wird, wenn es einen Showdown geben würde, wäre das geil.
Sehr. Sehr, aber es kann natürlich auch schon früher entschieden sein, weil so eine Serie zu haben beim Tippen wäre auch schon sehr, sehr glücklich. Bevor wir zu deinem Trio kommen, Tusche, ja. Habe ich noch ein kurzes Quiz für dich. Ich habe mir 4 Fragen rausgesucht auf Spielerlevel und möchte von dir wissen, erstens, welcher Spieler hat in der laufenden Saison die meisten gelben Karten in der zweiten Bundesliga gesammelt?
Ach du Scheiße.
Die Zahl sage ich dir, es sind 14.
14?
Ich war auch schockiert.
Kann auch nur ein Sechser sein?
Richtig.
Alter, krass, der kann ja 3-mal gesperrt sein, ja?
Mhm.
Bestimmt Abstiegskampf?
Nee.
14. 14 ist hart. Irgendwas Bochum vielleicht?
Lautern,
dann kann es ja nur Kunze sein.
Ganz genau, Kunze. Ich habe nämlich gestern die Sperren gecheckt und da dann irgendwie gesehen, irgendwer wackelt schon wieder nahe in Richtung Gelbsperre mit 14 gelben Karten.
Krass. 14 ist ein Brett.
Nächste Frage, die hatten wir so auch schon mal. Welcher Spieler hat aktuell die meisten XG erzielt? Es sind 16,3.
Es müsste Kellmann sein.
Es ist nach wie vor Kellmann, ja. Und ich hoffe,
mit einem Brain bin ich, Mann.
Diese überragende Quote auch gegen Münster ausbauen kann. Weil, Tusche, der stirbt für mich. 2 habe ich noch. Gibt es einen Feldspieler, der keine einzige Spielminute in dieser Saison verpasst hat? Und wenn ich so blöd frage, Tusche, dann gibt es genau einen.
Dann sage ich Korbutz.
Es ist Marvin Warnicek.
Marvin, wirklich?
Alle Minuten, als einziger Feldspieler.
Krass.
Zweitmeiste Minuten hat Enzo Leopold, der bisher nur 30 verpasst hat.
Wow. Hut ab.
Und die letzte, welcher Spieler hat anteilig an den Toren seiner Mannschaft die meisten erzielt?
Zukowski.
Nee, ist eine Mannschaft, die wenig trifft. Und wenn sie trifft, dann trifft nur einer.
Philipp Hofmann.
Auch ein sehr guter Call, hat eine gute Quote, aber es ist Cedric Itten. Stimmt. Hat 13.
Und die haben, ja erst, haben die schon 30 Tore geschossen? Jetzt gerade 30.
Genau, 30. 13 von 30 macht 43%. Wenn man auf Torbeteiligungen geht, ist er mit 3 Vorlagen sogar bei 16 von 30 und bei 53%. Also schon eine überragende Quote, was Itten angeht, die aber natürlich auch bedingt ist, dadurch, dass einfach Düsseldorf zu wenig trifft.
Ja, aber trotzdem, stark. Hätte man wissen können.
Ja, okay, aber da gibt es natürlich auch ein paar, weil ich finde, Hofmann, Futkoi, Itten, die nehmen sich alle 3 nicht viel.
Ich glaube, auf die Spiele ist es auf jeden Fall Zukowski.
Auf die das kann sehr gut Spiele. Sein, ja klar. Mit den verpassten Spielen am Anfang kann das schon stimmen.
Stark.
Genug gequizt. Jetzt, Tusche, darfst du dein Trio präsentieren.
Okay, ich habe einmal einen Hannoveraner, einen Nürnberger und einen Kieler.
Tusches Trio.
Es ist Taibi, Hannover 96. 3,1 Millionen, 153 Punkte gemacht am Wochenende, ein Assist. Dafür ist es jetzt okay, aber für einen Hannover-Spieler, Stammspieler, der sich reingespielt hat, sind 3,1 Millionen im Kickersport gar nichts. Deswegen alle da draußen für die letzten drei Spiele versuchen, wenn er denn da ist auf dem Transfermarkt, Taibi einzusacken. Ich glaube, der gibt euch auf jeden Fall nochmal 300 bis 500 Punkte in den letzten drei Spielen. Ist mein Call.
Ist ein super Call. Ist ein super Call. Was ich bei Taibi stark finde, dass er immer die 90 macht oder so oft die 90 macht. Eigentlich hast du ja vorne, egal ob Yokota, ja. Bundu, Chakrun, 60 Minuten Max, dann wird gewechselt, frische Energie gebracht. Taibi letzte Woche 90. Ist wichtig für Kickbase.
Genau. Der zweite ist Raphael Lubach, 1. FC Nürnberg, mit 1,9 Millionen absolutes Schnäppchen gerade, 183 Punkte gemacht mit einem Tor. Nürnberg ist durch, haben glaube ich jetzt klar Derby, Schalke und letzter Spieltag weiß ich gar nicht, aber ey.
In Hannover, letzter in Hannover.
Oh, in Hannover. Oh, die können ja noch alles Abstiegskampf und Aufstiegskampf entscheiden. Mhm. Trotzdem Lubach mit 1,9 Millionen im Kickback-Sport einsacken, total billig. Für mich auf jeden Fall Stammspieler. Und auch da für die letzten drei Wochen, auch wenn das Programm jetzt nicht ohne ist, glaube ich, dass man da auch nochmal ein paar Punkte einlaschen kann mit dem jungen Herrn.
Wie lang fällt denn Ali Soma noch aus? Ist das absehbar?
Das weiß ich nicht.
Weil er natürlich für Soma gespielt hat, gell? Ja, Muskelverletzung. Okay, das wird erstmal noch ein, zwei Spieltage dauern. Dann ja. Lubach auf jeden Fall Gold wert.
Genau. Und der dritte im Bunde ist der Herr Ivicic von Kiel. 3,3 Millionen, 163 Punkte, auch, glaube ich, haben wir schon mal gehabt, thematisiert. Ein Gewinner unter Tim Walter. Und auch den muss man sich einsacken, wenn man ihn haben kann im Kickback-Sport. Rein damit!
Ja. Hat einiges wegverteidigt, der gute Mann in Berlin. Und ich glaube, der ist bei uns auch zu haben, oder? Kann das sein?
Aber er ist nicht auf dem Markt. Ivicic
hat aktuell noch niemand.
Auf dem Markt ist er, glaube ich, nicht, mein Schatz.
Nee, Tresoldi hat ihn. Ivicic ist nicht verfügbar. Da muss ich auf jeden Fall einen Haken dran machen. Aber ja, hat ja auch einen Blick auf jeden Fall, dass der sehr stark gepunktet hat. Und sehr nachvollziehbar, dass der Kollege in deinem Trio gelandet ist, Tusche. Finde ich gut.
Dankeschön.
Nichts zu adden. Und bevor wir jetzt in den Spieltag gehen, gibt's aber noch eine kurze Werbung von unserem Partner der heutigen Episode und das ist OneFootball. Topspiel in der zweiten Liga, Schalke kann den Aufstieg perfekt machen, aber du bist unterwegs und kannst das Spiel nicht verfolgen. OneFootball hat die Lösung. Egal, ob du deine Kickbase-Spieler, dein Lieblingsteam oder ausgewählte Topspiele der zweiten Bundesliga ansehen möchtest, mit dem Pay-Per-View-Modell von OneFootball ist all das möglich. Ganz ohne Abo-Verpflichtung für nur 4,99 € pro Match. Egal, ob von unterwegs oder von zu Hause, mit der OneFootball-App kannst du alle Spiele der zweiten Bundesliga live auf OneFootball via Sky verfolgen, zahlst aber nur die Spiele, die dich auch wirklich interessieren. Also worauf wartest du noch? Lade dir die OneFootball-App noch heute herunter und hol dir die Zweitligaspiele deiner Wahl für nur 4,99 € direkt aufs Handy. Alle Infos rund um das Pay-Per-View-Modell von OneFootball findest du mit dem Link in den Shownotes. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Spieltag 31, Tusche. Wir schauen zurück auf einen turbulenten Freitag und fangen an mit dem Spiel Lautern gegen Braunschweig. Braunschweig gewinnt 2:0 auswärts auf dem Betze. Lieberknecht hat nach dem Kiel, ey, man kann schon sagen, Debakel, hat er viele harte Entscheidungen angekündigt, hat auch einige Wechsel vorgenommen. Ich glaube, 4 Stück waren es im Vergleich zu Kiel. Größter und überraschendster Wechsel war auf jeden Fall Enes Kamga. Hast du damit gerechnet, dass hier ein Torwart mit 18 Jahren rein rotieren könnte, natürlich, solange Kral fit auf der Bank sitzt?
Natürlich nicht, ja. Also ich glaube, niemand hätte das gedacht. Ich finde es aber auch echt schwierig, muss ich sagen. So ein 80, also an sich finde ich es geil, einen 80-Jährigen reinzuhauen.
Ja.
Ich hätte mir ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht, wenn es um eine Mannschaft geht, wo es um nichts mehr geht. Und nicht, wenn es für Eintracht Braunschweig um alles geht. Plus 5, 6 andere Mannschaften in Liga 2. Ja. Und natürlich vertraut er dem Jungen, dass er Qualität hat. Und ich finde, den Fehler, den er macht, haben schon alle anderen Torhüter auf der Welt gemacht. Ja.
Ja.
Trotzdem hat es, finde ich, einen faden Beigeschmack, weil ich glaube, dass Thorsten, den ich unendlich schätze und liebe und als mega, mega Mensch, mega Trainer finde, andersrum er richtig abgegangen wäre. Wenn es um ihn was gehen würde im Aufstieg oder halt dann noch im Abstieg und eine Mannschaft hätte dann so einen jungen Torhüter da reingestellt. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und das hätte ich mir vielleicht ein anderes Spiel gewünscht, wo es dann halt, wie gesagt, nicht mehr um so viel geht. Aktuell schwierig in der Liga, weil es halt für oben um, jetzt sind es ja nur noch 4 Mannschaften und unten halt gefühlt 8 Mannschaften sind. Aber, boah, finde ich schwierig, weil ich Thorsten kenne und der sich, glaube ich, auch sehr darüber aufgeregt hätte, wenn es jemand anders gemacht hätte.
Voll. Ich kann auch sehr verstehen, wo du herkommst, und ich glaube, da gibt es einfach zwei Seiten der Medaille, die man betrachten kann. Einmal, es war angekündigt, er wird irgendwann eine Chance bekommen. Zum anderen kann man sagen, alle Mannschaften sind über 34 Spieltage selber verantwortlich dafür, zu gucken, wo sie ihre Punkte 100% herbekommen.
Fadenbeigeschmack noch, genau was du sagst, sorry, dass ich reingrätsche, weil Kral auf der Bank ist, wenn er nicht da ist. Ey, verletzt ist oder sonstiges, alles gut. Aber es geht darum, dass er dann halt der ist, der auch die Wochen davor echt überragend gehalten hat, Kral. Mhm. Das gibt ein kleines Geschmäckle.
Ja, definitiv. Und das Geschmäckle entsteht ja auch dadurch, dass dann natürlich das erste Tor ganz klar auf Kamga geht, lässt den Ball patzen.
Obwohl,
lässt
klar, den Ball trotzdem, prallen. Mein Schatzi, ist das auch ein Brett. Ey, nochmal, das habe ich schon bei jedem Torhüter auf dieser Welt gesehen, dass der halt auch mal nach vorne weggeprallt wird.
Ja. Total, kann passieren. Ey, ist ein Fehler, den, ja, man auch einem 40-jährigen Hüter zugestehen, genau, würde. So, du hast auch gesehen, wie Neuer das Ding nach 40 Sekunden Arda Güler in Fuß spielt. So, es passiert, genau, es passiert jedem auf egal welchem Niveau. Gehört einfach dazu. Und das Geschmäckle kommt ja auch nur, weil eben dieser Fehler mit drin ist. Ansonsten hätten alle gesagt, ey, geil, 18-jähriger Keeper, U19-Nazio-Keeper bekommt die Chance, auf dem Betze zu debütieren. 3 Spieltage vor Schluss ist eine super Geschichte, dass eben da 2 Fehler drin sind, die beide zu Toren hätten führen können. Gehört aber auch zur Geschichte dazu. Ist jetzt nur die Frage, was das eben für Kamga in den nächsten Wochen bedeutet, ob er nochmal ein 2. Spiel bekommt oder ob letzten 3 Spiele einfach Kral jetzt zu Ende macht. Weil ich glaube schon, dass das einfach nur eine Belohnung gewesen ist für gute Leistungen. Und dass man jetzt nicht sagt, letzten 4 Spiele gehören auf einmal dem Keeper, wenn ein fitter Julian Kral mit, weiß nicht was, Mitte 20 auf der Bank hockt. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.
Ja.
Zum Spiel ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Lautern hat deutlich mehr Ballbesitz, macht aber daraus wirklich gar nichts eigentlich. Offensivbemühungen sind nicht wirklich Früchte tragend. Am Ende stehen da auf beiden Seiten 1,0 noch was XG. Das heißt, ein Spiel, das, wenn man mal die Torwart-Patzer ausklammert, eigentlich auf Augenhöhe geführt worden ist. Dementsprechend dann natürlich ein sehr deutlicher Sieg für Braunschweig mit 2-0. Lautern aber wirklich nicht konsequent in Offensivbemühungen, schafft es nicht, sich klare Chancen rauszuspielen. Ist so ein bisschen das, was wir auch schon in Kiel gesehen haben, was sich da fortsetzt. Klar, mit einem Ritter raus aus der Startelf, nimmst du dem Ganzen auch irgendwie spielerisches Element, versuchst da mehr auf defensive Stabilität zu gehen und das Ganze von Beginn an weg einfach kompakt zu halten. Gelingt dir aber nicht so richtig, weil auch die Tiefe gegen Braunschweig phasenweise nicht gut verteidigt wird. Und dann stehst du halt dann am Ende mit einem 0-2 zu Hause da, wo dann auch schon viele Fans das Pfeifen anfangen, wo viele Fans früher den Betzenberg verlassen und wo Lautern, glaube ich, schon aufpassen muss, jetzt letzten 3 Spieltage wirklich vernünftig zu Ende zu bringen.
Ja, die Stimmung ist gerade echt nicht gut auf dem Betzenberg. Zuschauer vorab verlassen ist halt auch echt selten. Mhm. Aber die Mannschaft ist gefühlt jetzt gerade so irgendwie mal austrudeln. Und ich glaube, dass es unter der Woche jetzt hier ordentlich geraschelt hat. Und wo spielt Kaiserslautern jetzt?
Dresden, Bielefeld, Magdeburg.
Und auswärts wissen wir eigentlich, dass es da auch nicht oder oft nicht gut funktioniert hat. Ich bin gespannt, ob man da dann auch personell auch nochmal komplett was anderes macht.
Ja, kann auf jeden Fall sein. Ich finde Dresden irgendwie auch wieder schwierig zu greifen, weil du gerade vorne eigentlich eine irre Qualität hast, wenn du auf Berisha schaust, wenn du auf den Ritter schaust, wenn du auf den Bassett schaust, der einen unfassbaren Tiefgang auch mitbringt für diese Mannschaft. Aber irgendwie fehlt mir auch schon lange die eindeutige Spielidee. Ich weiß nicht, ob das eine Umschaltmannschaft ist, ich weiß nicht, ob das eine Ballbesitzmannschaft ist, ich weiß nicht, ob das eine Defensivmannschaft sein möchte. Also es fehlt einfach, finde ich, die klare Identität. Und gerade, wie du es vorher schon gesagt hast, Dresden, Bielefeld, Magdeburg, für die geht es alle 3 um den Klassenerhalt. Und da kann schon sein, dass Lautern das Ding da irgendwo mit entscheidet, wenn einfach die Form der letzten Wochen so schwankend bzw. so ausbaufähig bleibt, ja, auf dem Betze.
Interessant, und dann wird man sicherlich auch das Trainer-Thema ist ja auch sehr, sehr präsent gerade. Bin echt gespannt, wie der FCK dann auch die Saison zu Ende bringt und ob man dann da vielleicht auch nochmal was verändert. Was ich mir nicht wünschen würde, weil ich, wie gesagt, Thorsten Lieberknecht echt sehr schätze.
Für Braunschweig auf der anderen Seite waren es natürlich unbestritten 3 echte Big Points. Braunschweig und Düsseldorf waren mit den beiden Siegen auf jeden Fall die Gewinner des Freitagabends und die Gewinner des Spieltags, weil andere Mannschaften im Keller es nicht geschafft haben zu punkten. Für Braunschweig und Alidu und Yadimchi, die beiden Torschützen, auf jeden Fall auch extrem wichtig, hier 3 Punkte mitzunehmen, weil auch das Braunschweiger Programm für die nächsten Wochen gar nicht so einfach aussieht. Du hast Kiel, du hast Dresden, du hast Schalke. Das sind alles Partien, wo du 3-mal nicht Favorit bist, wo du 3-mal eher mit schlechteren Karten reingehst. Und wenn du die Klasse direkt halten möchtest, reichen dir 34 Zähler, glaube ich, nicht diese Saison.
Nein, natürlich nicht. Die müssen dann schon nochmal Kiel versuchen, was zu holen, obwohl die natürlich auch gerade sehr, sehr stabil wirken. Dann hast du, glaube ich, ein richtig, richtiges Endspiel. Dresden. Ja, ich glaube, jeder im Braunschweig hofft, dass Dresden vielleicht gegen Kaiserslautern gewinnt. Dann ist Dresden, finde ich, durch. Und dass man dann vielleicht hofft, dass Dresden vielleicht ein bisschen, was ich auch nicht machen werde, weil es bleibt dabei, Fernsehgelder, jeder Tabellenplatz ist richtig, richtig Kohle. Aber, wie gesagt, wenn du den Kivas holst und Dresden gewinnst, dann hättest du 38, die könnten reichen. Oder 38, glaube ich, reichen.
Ja, wenn wir uns die beiden Mannschaften aus Kickbase-Sicht anschauen, sage ich, Lautern gibt mir gerade viel zu wenig offensiv wie defensiv, um da zu sagen, Kaufempfehlung im Team vorhanden. Bei Braunschweig, weil es einfach so um so viel geht, würde ich auf die Defensive hier und da schon setzen. Andi Hoti, brutal günstig, 250k. Elas, brutal guter Rohpunkter, kann man auch machen. Die Schienenspieler, Bell, Aydin, kann man auch machen. Offensiv passiert einfach zu wenig, um zu sagen, da gibt es konstant Punkte. Deswegen Braunschweig defensiv ja, offensiv nein. Und wir gehen weiter zum zweiten Freitagsspiel. Das war die Fortuna gegen Dresden. Und das war ja maximal überraschend. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet, dass Düsseldorf das Ding zieht. Die ganze Stadt hat das zwar schon aufgeladen in der Woche, also da wurden wirklich alle Register gezogen und es hieß, alle Düsseldorfer kommen ins Stadion, die ganze Stadt für die Fortuna. Und man hat, finde ich, schon so ein bisschen Endspielcharakter heraufbeschworen, weil die Fallhöhe, wenn du sagst, alle für Fortuna, alle sind da, die Stadt macht mobil, dann kannst du ja die drei Spieltage nach eigentlich gar nicht mehr viel höher gehen, weil ich meine, was soll passieren? Du kannst alle mobilisieren, aber nicht Woche für Woche nochmal sagen, letztes Spiel ausrufen, 3 Punkte, Kampf ausrufen, ist ja auch schwierig. Deswegen war es, glaube ich, enorm wichtig, die 3 Punkte zu ziehen, um eben auch dann von Platz 17 auf aktuell die 15 zu springen.
Ja, also Düsseldorf, man hat schon gemerkt, ich habe mir den Vorlauf angeguckt, dann auch, wo sie aus dem Bus rein sind in Richtung Kabine, ja, die Kinder da und das macht schon was. Und trotzdem, man merkt halt, dass diese Truppe sich trotzdem einig ist, ja. Weil du 5 Niederlagen in Folge, da kommt die Mannschaft der Stunde gefühlt, Dynamo Dresden. Und dann spielst du echt ein richtig gutes Spiel, gewinnst absolut verdient in meinen Augen dieses Spiel. Und das kann echt so viel lösen. Und jetzt hast du auf Schalke ein Spiel, wo die Fortuna natürlich auch verhindern möchte, dass Schalke Samstagabend hier aussteigen möchte bei sich zu Hause. Freue ich mich sehr auf diesen Kick. Aber Düsseldorf hat natürlich aber mit Schalke, wen haben sie noch?
Düsseldorf hat noch Elversberg und Fürth danach. Mächtig.
Und ich glaube, ich habe das ja schon angedeutet, Düsseldorf wird ein richtiges Endgame.
Ja, es wird auf jeden Fall bis zum Ende spannend bleiben, weil ich glaube auch, dass wenn Elversberg jetzt gegen Paderborn nicht verliert, ist das ja auch für Elversberg am 33. Do-or-Die-Spiel, wo sie gewinnen müssen. Ja. Klar, wenn Elversberg jetzt verlieren sollte, sind sie vermutlich aus dem Aufstiegsrennen raus. Dann kann Elversberg auch ein Ding werden, wo du als Fortuna nochmal was holen kannst. Aber ansonsten ist Elversberg der haushohe Favorit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass 34 Punkte, die sie jetzt haben, für die Relegation reichen. Aber eben auf keinen Fall für mehr. Weil kann schon sein, dass eines der beiden Teams Fürth und Magdeburg auf 33, 34 stehen bleiben wird mit einem schwachen Torverhältnis. Aber ehrlicherweise kannst du dich mit 34 gerade auf keinen Fall ausruhen. Als Fortuna hast du für den Moment zwar ein
bisschen. Also mein Schatz, die 34 reichen auf jeden Fall nicht für die Relegation. Im Leben nicht.
Bist du dir sicher?
Ja. Ja. Da, guck dir die Ergebnisse an, jetzt das Wochenende davor. Es gibt immer irgendwelche Ausrutsche in dieser Liga. Also 34 werden nicht reichen. 33 hat Fürth.
Ja.
34 Magdeburg. Fürth spielt noch gegen Fortuna. Magdeburg, auch wenn sie jetzt in Nürnberg nicht gut waren, die spielen jetzt gegen Hertha zu Hause. Also 34 reichen nicht, mein Schatzi.
Dann braucht die Fortuna noch einen Sieg.
Ja, Minimum. Also ein Sieg auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob 38, also 38 hat ja die letzten Jahre eigentlich, glaube ich, immer gereicht. Aber selbst
total, die, das ist ja auch eine gute Punktzahl.
Aber auch die könnte sein, dass du mit 38, 37 auf die Relegation gehst. Aber 34, mein Schatzi. Never. Nicht in dieser ausgeglichenen Liga, wo wirklich alles passieren kann und jeder jeden schlagen kann. Aber wir werden sehen, mein Schatzi. Wenn du sagst, wir reichen.
Nein, 34 ist schon knapp bemessen. Hast schon recht. Wenn ich mir so mal angucke, dann ist 34 knapp bemessen. Aber es wird schon, glaube ich, einen geben mit 35, 36, wo die Relegation aufhören wird. Also 34, wenn man jetzt schaut, dass 16 und 17 schon bei 33 stehen, dass die alle keine Spiele und keine Punkte mehr holen, ist natürlich unwahrscheinlich. Fürth hat zwar ein schlechteres Torverhältnis als Düsseldorf, also das könnte schon hinkommen am Ende, aber das wäre auch die einzige Mannschaft, die ich da in der Verlosung sehe, mit 34 schwächer zu sein als Düsseldorf aktuell.
Ja.
Also mal sehen. Wir gucken auf jeden Fall erstmal aufs Spiel. Und da ist der Fortuna einen Traumstart gelungen. 11 Minuten, da hat es schon geklingelt. Das war ein unfassbarer Ball. Ein Weltball von Kastenmeier. Ja. Und ich habe im ersten Moment auch gedacht, der macht das mit voller Absicht. Der drischt 100%. Das Ding genau auf der Höhe. Nee.
Nee?
Er hat nach dem Spiel gesagt, der Ball ist ihm abgerutscht, der sollte eigentlich höher kommen.
Okay, aber das ist aber Kastenmeier. Also ich hätte gedacht, dass er ihn genau da durchspielen wollte. Aber auch Respekt an Kastenmeier, dass er sich da hinstellt und sagt, nee, so war er nicht gewollt. Aber es war natürlich der Dosenöffner und macht ihn natürlich dann auch überragend weg mit dem Chipper. Und Düsseldorf hat vorgelegt, wie ein Formel 1 Rennwagen, dann direkt nachgelegt mit Eroa, wo ich abgekotzt habe, dass der trifft. Aber diesmal sogar vorne gespielt. Also, ich glaube, die vordere Kette beackert.
Ja, vorne angefangen.
Genau. Mal gucken, ob er jetzt Lenz auch wieder verletzt raus, ob er vielleicht jetzt wieder auf Schalke wieder nach hinten rutscht. In die Viererkette für Lenz. Ich weiß nicht, was Lenz hat. Ja, aber Düsseldorf, wie gesagt, echt ein richtig guter Auftritt gewesen.
Voll, und ich wollte eigentlich auch reinkommen und Düsseldorf erstmal für die ersten beiden Tore loben, weil das so ein brutaler Ball von Kastenmeier war, weil das Ding mit, weiß nicht was, 100 Sachen auf 60 Meter durch die beiden IVs gespielt, das wäre perfekt gewesen, oder es war perfekt, auch wenn es unbeabsichtigt gewesen ist, dass der Ball genau auf der Höhe da durchzischt. Im Nachlauf hieß es auch von Keller eventuell Stellungsfehler gewesen, aber ich sage nein, weil als IV kannst du nicht erwarten, dass der Keeper den Ball so schnurgerade und so präzise über 60 Meter instant, nachdem er den gefangen hat, rausdrischt. Das war einfach wirklich ein perfekter Spielzug von der Fortuna, wo man aber sagen muss, am Ende des Tages ein bisschen Glück mit dabei gewesen. Und auch bei Ioa wollte ich eigentlich sagen, wie geil macht er das, dass er den Ball nach der Ecke einfach nicht irgendwie versucht, mit der 1 aufs Tor zu köpfen, sondern wirklich die Zeit hat, den runternimmt, den irgendwie aufs Tor bringt. Und auch da sagt Alex Ende nach dem Spiel, ja, im Training ein paar Mal versucht, den direkt zu nehmen. Wir haben dann gesagt, kontrollier ihn, bring ihn irgendwie aufs Tor. Und genau das hat dann auch funktioniert. Also zweimal Dinge, wo im Nachhinein nochmal ein bisschen korrigiert und eingeordnet wurde. Aber beides finde ich gute Aktionen. Wenn du als Fortuna dann nach 16 Minuten 2-0 führst oder nach 17 waren es in dem Fall, bist du auf jeden Fall perfekt ins Spiel gestartet. Und dann wird es schwer für Dresden auswärts, das Ding nochmal umzudrehen.
Und auch die Ecke wird gut freigeblockt, Ioa, dass er genau die Zeit hat, um den Ball anzunehmen. Hat sich, glaube ich, dann auch Dresden ein bisschen aufgeregt. Aber das war alles gut, alles korrekt. Das ist halt clever. Und gut gemacht von Fortuna. Ja, und dann haben sie es zu Ende gebracht mit dem 3-0 von Raimund, der für Lenz kam. Ich weiß, ist da wahrscheinlich schon Ioa wahrscheinlich auf Lenz-Position gegangen und Raimund auf Ioa-Position.
Genau, und die Geschichte dazu ist, dass Alex Ende nach dem Spiel gesagt hat, bei Lenz war von vornherein klar, er kann nicht mehr als 30 Minuten spielen. Und dass er diese 40 gemacht hat, also war schon mehr als zu erwarten gewesen wäre. Es hieß, die Physiotherapeuten haben gesagt, es ist eigentlich unverantwortlich, ihn spielen zu lassen. Aber er wollte Lenz haben für die defensive Statik, für seine Viererkette. Hat gesagt, er will gut ins Spiel reinkommen und wollte so gut wie möglich mit diesen vier, Lenz, Zimmermann, Eguli und Oberdorf reinstarten und dann einfach gucken, wie lange es funktioniert. Das heißt, der Wechsel mit Ioa nach links hinten und Raimund auf rechts war dann folgerichtig.
Aber dass du mit einem Spieler ins Spiel gehst, wo klar ist, er geht nur 30 Minuten, wow. Hat sich jetzt am Ende für Ende ausgezahlt. Für Lenz leider nicht, weil er halt, ich weiß nicht, was er hat. Ob es dann noch schon wieder muskulär ist oder ob es dann einfach die Puste war. Aber krass. Das habe ich so noch nie gehört.
Ich meine, nach dem Spiel, es war Luft und Krämpfe. Und dass er einfach dann halt eben nach der halben Stunde, 40 Minuten stehen K.O. gewesen ist und würde nicht ausschließen, dass der auch nächste Woche wieder ran darf.
Wow,
krass. Muss man beobachten.
So noch nie gehört, muss ich sagen.
Nach dem 3-0 kommt dann noch das 3-1 irgendwann Richtung 90. von Ben Bobzin, wo ich auf jeden Fall 3 Kreuze mache, dass der ein paar mehr Punkte gesammelt hat als dein Vincent Vermeil-Tusche. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber.
Aber es hätte ja auch nicht viel mehr gebracht für mich, davon abgesehen.
Nee, das ist richtig. Aber es ist natürlich trotzdem ein gewonnener Punkt und macht das Ganze nochmal ein bisschen deutlicher. Und als Keeper, als Kastenmeier, klar, dem wird das an dem Wochenende egal sein, aber du kennst es, Keepern sagt man sowieso nach, dass die nochmal einen kleinen Sprung haben im Verhältnis zu Feldspielern. Aber wenn du in den 90. da dieses eine Tor bekommst und die weiße Weste nicht kriegst, in der Kabine danach, die flippen doch, oder?
100% kotzt der ab. Also der ganze Defensivverbund kotzt ab, ist logisch, Mann. 3-0 hört sich immer nochmal geiler an. Ja, du weißt, ey, komm, wir haben mal wieder zu Null gespielt. So oft haben sie es, glaube ich, gar nicht geschafft in der Saison. Deswegen, das fuckt schon ab.
So oft gar nicht geschafft in der Saison, trifft auch auf die 3 Tore zu. War nämlich zum ersten Mal, dass Düsseldorf in der Saison 3 Tore in einem Spiel gemacht hat. Was an Spieltag 31 schon auch echt spät ist.
Krass.
Wir gehen weiter in den Samstag und gucken auf das Derby im Münsterland. Bielefeld gewinnt auswärts 2:1. War ehrlicherweise auch hier wieder ein Spiel auf Augenhöhe. Münster sogar außergewöhnlicherweise, diesmal mit mehr Ballbesitz. Aber hilft dem Münsteraner am Ende des Tages auch nicht wirklich. Letzte Chance für Münster ist damit vermutlich verstrichen. Rechnerisch natürlich noch möglich, aber mit 28 Punkten. Und im Restprogramm, was Hannover, Darmstadt und Elversberg ist, ist es für die Preußen eigentlich unmöglich, da noch rauszukommen.
Ja, 100%. Also für Münster war es das. Da geht es ab in Liga 3. Das würde mich so krass wundern, wenn die jetzt noch irgendwie... Die müssten ja eigentlich 9 Punkte holen, um auf 37 zu kommen. Mhm. 7 auf 35 und dann weiß ich nicht mal, ob das dann irgendwie reicht. Wir haben es ja gerade thematisiert. Ich glaube, das war's. Ja, und trotzdem XG-Wert bei 2,3, 1,5 zu 0,64 ist auch schon wieder irre. Ja, aber so ist man mal Fußballer.
Ja? Yes, zum Spiel. Münster geht unter Alois Schwarz diesmal zum ersten Mal mit Viererkette rein, beziehungsweise wechselt von 3 auf 4 Mann und erwischt eigentlich auch den besseren Start. Bouchama macht die frühe Bude in der 2. Minute und du kannst eigentlich sagen, ey, was hat's da gehabt? 18 Grad, frühes Tor. Besser kann es für Münster eigentlich gar nicht laufen. Dann aber Momolu artistisch zum Ausgleich, der sich irgendwie in eine Handwerkerflanke reinschmeißt mit dem Fuß auf Kopfhöhe und das Ding nach 11 Minuten schon zum Ausgleich über die Linie drückt, wo du sagen musst, der ganze gute Start dann natürlich nach kürzester Zeit verronnen, auch wenn Ulrikes das Ding dann noch 5 Minuten später dreht per Kopf mit dem 2:1 in der 16. Minute. Dann macht Korbos auch noch wild per Hacke das 3:1 in Minute 34 und dann bist du dann eigentlich früh fast schon wieder Knockout gegangen gegen Bielefeld, weil du natürlich dann so ein 3:1 Rückstand in der aktuellen Verfassung mit einem Sieg aus den letzten 16 Spielen so gut wie nicht aufholen kannst.
Ja.
Münster ansonsten zwar immer wieder gefährlich, man hat es versucht, man hat noch ein paar Pfostentreffer gehabt. Besonders Yamada und Rondic waren schon umtriebig, haben es immer wieder mit Möglichkeiten hier forciert, noch irgendwie die Bude zu bekommen. Am Ende hat es auch geklappt, dass du noch auf 3:2 rankommst, aber eben auch da zu spät. Und ich denke, dass das Spiel auf jeden Fall richtungsweisend für Münster gewesen ist. Bielefeld hier auch wieder mit wichtigen 3 Punkten, mit 35 Punkten. Wie gerade eben schon angesprochen, bist du auf keinen Fall raus, aber hast auf jeden Fall, wenn man jetzt mal aufs untere Tabellendrittel guckt, die besten Karten da Richtung Ende rauszuspringen. Die nächsten Duelle von Bielefeld heißen Bochum, Lautern und Hertha. 3 Teams, für die es um nichts mehr geht. Bochum zwar rechnerisch noch nicht sicher. Da hat Rösler auf jeden Fall Wert drauf gelegt zu sagen, es ist noch nicht ganz vorbei. Aber alles Mannschaften, wo du was holen kannst, weil die natürlich letzten Wochen um nichts mehr spielen.
Ja.
Außer Fernsehgelder.
So sieht's aus. Haben wir eigentlich das Restprogramm von Preußen Münster schon angesprochen?
Ja, TAF haben wir gerade eben schon angesprochen. Nur Top-5-Mannschaften und auf die musst du jetzt volle Kanne managen. Also ja. Hannover, draufgehen. Darmstadt an 33, draufgehen. Elversberg an 34, draufgehen. Die werden alle drei Punkte holen.
Aber selbst Bielefeld, beide Heimspiele, Bochum auch Hertha. Ich glaube gerade Hertha, wenn es dann wirklich für beide vielleicht um nichts mehr gehen sollte, glaube ich, kann das ein richtig Halligalli-Spiel werden.
Und das ist, was wir alle hoffen.
Oh
mit,
ja.
Mit Spielern auf dem Platz, dass da nochmal ordentlich raschelt. Hertha schon angesprochen, ist auch unser nächstes Spiel. Wir schauen auf die Berliner Wahnsinn. Zu Hause gegen Kiel. Die verlieren das Ding 0:1 mit einem XG-Wert von 2,47 zu 0,28 und sie spielen dasselbe Lied wie vor 2 Wochen gegen Lautern, dasselbe Lied wie vor einer Woche gegen Braunschweig, haben ein Spiel, das sie kontrollieren, das sie dominieren, indem sie eigentlich 3:1, 2:0, 4:2, 4:1 gewinnen müssen, weil sie die viel bessere Mannschaft sind, aber kriegen es aus unerklärlichen Gründen wieder nicht hin. Die Hertha kommt gut ins Spiel, führt eigentlich nach 51 Sekunden, aber Schuler ist hauchzart im Abseits vor dem Brekalo-Tor. Du gehst mit einem unglaublich offensiven Team da rein. Doppel-6 aus Seguin und Cuisance. Also die Marschroute von Leitl war komplett klar. Da vorne die Harlem Globetrotters mit Schuler, Reese, Winkler und Brekalo, die einfach Vollgas offensiv anmarschieren können und einfach jede Möglichkeit an sich nutzen könnten, aber die Bude einfach nicht gemacht bekommen. Dann natürlich der nicht gegebene Elfmeter, weil auch 3 Minuten davor irgendwo der Fuß im Abseits gewesen ist, was bitter ist, aber regeltechnisch korrekt. Und die Hertha schafft es einfach nicht, diese 2,47 XG irgendwie in eine einzige Bude umzumünzen.
Unglaublich.
Das ist kurios.
Unglaublich. 24:6 Schüsse. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster mit einem Spieler wie Tabakovic. Hättest du wahrscheinlich 10 Punkte mehr.
Kann sehr gut sein.
Ja, also... Das ist echt hart. Diese Spiele, jetzt haben sie aus diesen 3 Spielen 1 Punkt geholt. Ja.
Wo du eigentlich 9 holen musst.
Wo du 9 holst.
9 verdient hast.
Rechne mal 8 dazu. Dann bist du eine, dann wärst du eine von 5, wo es um alle gehen würde. Wie viel hätten sie dann? 56?
56, genau, bist du dran.
Stell dir das mal vor. Und das wäre ja möglich gewesen, so wie die Spiele liefen.
Ja.
Boah. Und das tut weh, ja.
Tut auf jeden Fall weh. Und auf dem Platz hätten sie es eigentlich auch verdient. Aber auf der Anzeigetafel haben sie es einfach nicht umgemünzt bekommen. Das ist natürlich sehr bitter. Gibt mir aber ehrlicherweise, wo ich schon überlegt habe, Leitl nächstes Jahr, weiß nicht, ob es der richtige ist, gibt mir dahingehend zumindest positives Gefühl, dass die Mannschaft unter dem Trainer nicht aufhört. So, das ist nicht dieses Ausruhen, was wir bei Lautern sehen, sondern die spielen weiter einen sehr ansehnlichen Ball. Ja. Die haben weiter die Qualität. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, mit Leitl auch nächstes Jahr eine vernünftige Rolle zu spielen.
Und auch wieder 48.000 Zuschauer, muss ja auch mal überlegen, ja, wo man weiß, ey, komm, hier geht es eigentlich um nichts mehr. Wird das ja auch angenommen. Aber ey, ich als Hertha-Spieler würde ich so abkotzen. Stimmt mal, jetzt aus diesen drei Spielen, wenn du nicht 9 holst, holst du 7, nur 6 Punkte, hast du 54. Auch da bist weiter, du ja. Richtig weiterhin dabei. Das ist so hart, Alter. Boah, das tut echt weh. Ja. Und Fabi Reese hat gesagt, genau das, was ich auch gesagt habe, es fehlt dir halt ein richtiger Knipser, ja, wo du weißt, ey, komm, der macht dann aus sehr, sehr wenig viel oder er macht aus sehr, sehr viel, was du dir erspielst, dann auch sehr, sehr viel. Also, boah, hart, hart, hart für die Hertha.
Ja, eigentlich sagt man immer, du brauchst diesen einen Knipser, der die Buden macht.
Ja, du brauchst 15 plus Tore und dann spielst du eigentlich gute Rolle, außer dass gerade aktuell die beiden besten Torschützen bei Nummer 17, Nummer 16 spielt.
Das ist kurios. Ja, das ist irgendwie sehr irritierend, weil auf Schalke hast du zwar einen Dzeko als Knipser, der kam aber erst im Winter. In Paderborn hast du auch keinen Knipser, die sind auf der 2. In Hannover hast du zwar Kellmann, der rotiert aber auch laufend. Also das ist zwar ein Stürmer, der dir 15 Tore plus liefern kann, der es aber einfach wegen der Rotation, glaube ich, diese Saison auch nicht geschafft hat. In Elversberg hattest du Ebn Talib, der dir wahrscheinlich auch 20 gemacht hätte, aber im Winter weg gewesen ist. Also tatsächlich dieses, ein Aufsteiger braucht einen 20-Tore-Stürmer, gibt es dieses Jahr gar nicht so krass. Ist ja irgendwie kontraintuitiv.
Das stimmt.
Naja. Auf der anderen Seite natürlich doppelt und dreifach bitter, dass das Kieler Tor dann auf die Art und Weise fällt, irgendwie aus einem langen Einwurf einmal verlängert und aus dem Getümmel drischt den Terkels dann über die Linie, für Kiel enorm wichtig. Kiel damit auch mit 13 Punkten aus den letzten 5 Spielen, also 13 von möglichen 15, das beste Team mit Schalke in den letzten 5 Wochen, was natürlich enorm für Tim Walter spricht, der auch hier gezeigt hat, er kann pragmatisch. Es muss nicht immer Walterball sein, es kann auch einfach mal effektiv sein. Für Kiel wichtig, die sollten damit schätzungsweise durch sein. Was sagst du? 38 Punkte?
Ja, Kiel ist durch. Kiel holt ja auf jeden Fall nochmal irgendwo 3 Punkte. Also,
ja.
Ich glaube, jetzt am Wochenende schon wahrscheinlich gegen Braunschweig. Ich meine, die haben jetzt ja nochmal 3 direkte Duelle. Braunschweig, Magdeburg, Dresden. Das heißt, wenn du 3 Mal Unentschieden spielst, ist alles easy. Die kommen nicht ran. Du hast dann 41, alles easy. Kiel ist durch.
Ja. Kiel ist durch und damit für mich auch eine Kaufempfehlung, weil Braunschweig, Magdeburg und Dresden, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall Spiele sind, in denen man wieder scoren kann, in denen man auch gerade gegen Braunschweig und Dresden zu Hause ballbesitzlastige Spiele abliefern kann. Und bei der Hertha bleibe ich auch dabei, voll draufgehen, weil Magdeburg, Fürth und Bielefeld, Magdeburg ist ein Highscoring-Game. Wenn Hertha gegen Magdeburg spielt, dann fallen gefühlt 6 Tore und Fürth und Bielefeld sind beides Mannschaften, die du als die Hertha bespielen musst. Dementsprechend weiter, was den Kickbase-Sport angeht, voll auf die Hertha draufgehen, auch wenn es auch schon vorbei ist, rein rechnerisch, trotzdem weiter Kickbase-Punkte
sammeln. Jo.
Karlsruhe, Hannover. Hannover zieht das Ding mit 3:1 im Wildpark und auch Hannover geht eine deutlich defensivere Gangart, als zu erwarten gewesen wäre. Schaut sich das Ganze erstmal an, weil auch für den KSC defensiv Bollwerke knacken keine einfache Aufgabe ist. Wenn man gerade auch schaut, ein Warnizek, ein Schleusener, ein Ben Fahad, die brauchen schon auch Tiefgang, die brauchen Räume, die sie bespielen können, haben sie wenig bekommen. Dementsprechend gut verteidigt, gute Einstellung von Tietz für seine Hannoveraner und die ziehen das Ding am Ende mit 3:1. In Summe vielleicht auch ein Türchen zu hoch, weil Karlsruhe schon auch gut dagegen hält. Aber für Hannover folgerichtig, Dinge musst du auch mal ziehen. Die 3 Punkte sind wichtig. Es geht nur um 3 Punkte und nicht um Schönspielen. Deswegen ist Hannover weiter oben mit dabei. Und Hannover hat, finde ich, auch sehr, sehr gute Karten. Blick aufs Restprogramm, vor allem auch der anderen Mannschaften, da noch auf die 2 zu schielen.
Ja, also Hannover, glaube ich, wird noch 7 Punkte holen, Minimum. Bei dem Restprogramm und damit sind sie dann, glaube ich, auf jeden Fall unter den ersten 3. Ob es am Ende gleich direkt reicht, werden wir sehen, aber Hannover wirkt sehr, 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 sehr stabil.
Damit es am Ende direkt reicht, brauchst du, glaube ich, wirklich 9, weil Paderborn beim starken Paderborner Restprogramm auf keinen Fall 9 Punkte holen wird. Und wenn die 7 holen und Hannover 9, dann bist du auf jeden Fall vorbeigesprungen. So, das würde dann reichen. Aber dafür brauchst du natürlich auch 3 Siege gegen Münster, Bochum und Nürnberg, was auf dem Papier machbar ist, auch gar keine Frage. Aber musst du auch erstmal liefern, gerade in Bochum.
So sieht's aus.
Zum Spiel, Aseko, Taibi und Bundu spielt es 1-0 wirklich gut raus. Hannover hat immer wieder hohe Ballgewinne gehabt, wo es der KSC den Hannoveraner auch zu einfach macht, wo die Bälle zu einfach im eigenen Drittel verloren gehen. Aseko findet Taibi, der nur kurz prallen lässt für Bundu, der dann einnascht. Bundu auch sehr wichtig für mich, dass der auch am kommenden Wochenende die Leistung bestätigen kann. Das 2-0, beziehungsweise 2-0. Nee, Ausgleich. Erstmal Schleusener trifft nach Herold, Hereingabe zum Ausgleich. Schleusener, nächster Mann, der nach Eichner das KSC-Schiff verlässt. Hast du im Sommer Schleusener, der zweistellig getroffen hast, der geht. Du hast Ben Fahad, der geht. Du hast Eichner, der geht. Da wird schon viel passieren. Da wird zwar auch ein bisschen Geld in die Kassen gespült durch Ben Fahad, aber es muss auch gut was passieren.
Klar,
sowohl auf Trainer- als auch Kaderseite.
Muss da schon ein bisschen was machen, aber Eggemann und Co. werden sich da schon Gedanken machen.
Zur Halbzeit von Hannover dann die wichtigen Wechsel. Uden für Neubauer und Chakrun für Aseku. Offensiv geht danach deutlich mehr. Uden setzt sich spät in der 82. Klasse gegen Kobalt durch, macht das wichtige 2-1, bevor dann Yokota den zweiten Elfmeter
spät im Spiel. Da war ich im Flieger. Was hat er verschossen?
Thordarson hat verschossen, beziehungsweise hat verschossen. Und
schon wieder?
Und Kobalt war zu früh von der... Und jetzt fehlt mir gerade der Stabername. Bernhard war zu früh von der Linie runter. Also, weiß nicht, 3 Zentimeter gefühlt eine halbe Sekunde,
bevor er geschossen hat. Alter, haben die wieder verschossen?
Wieder verschossen. Dann Schützen gewechselt und Yokota hat ihn am Ende zum 3-2-1
reingemacht. Das ist ja gestört. Das habe ich null mitbekommen. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Also hat Bernhard gehalten? Oder hat okay.
War gehalten.
Krass, Alter. Ich habe nämlich nur gesehen, 90 plus 10, Yokota. Dann habe ich den Yokota-Elfmeter gesehen, den er gut vernascht, den Torhüter, gut wartet. Ich glaube, dass Yokota, wenn er auf dem Platz steht, jetzt die Elfmeter schießen wird. Aber das Tor, das dann auch schon wieder verschossen. Ja, Alter. Das
ist verrückt.
Das ist ja gestört.
Ja, vor dem Elfmeter waren es auch nur 4 von 9 in der Saison, die getroffen
haben.
Das musst du
ja in der Woche jetzt wirklich immer trainieren. Das ist ja Wahnsinn, was das übrigens auch schon Punkte sind. Mein Schatzi, diese verschossene Elfmeter. So, stell mal vor, jetzt guckt der VAR da nicht rein und Bernhard steht, ist halt nicht die 3 Zentimeter vorne, dann spielst du unentschieden wieder 2 Punkte, die weg sind. Obwohl, stimmt nicht, es war das 3-1, sorry.
Es war das 3-1, aber auch dann, also da hast du ein 2-1, dann kann halt das 2-2 auch noch fallen.
Aber so ein Tor kann ja auch am Ende auch nochmal was entscheidend.
Ja.
Weil die haben ja alle da oben, glaube ich, echt identische Torverhältnisse. Paderborn, Elversberg, Hannover sind, glaube ich, 2 Tore auseinander. Maximum.
Ja, ist alles sehr, sehr eng. Hannover, Paderborn, beide plus 16.
Wahnsinn. Also ich hätte auf jeden Fall schon 10 Tore gehabt in Hannover. Vielleicht hätte ich einen verschossen, aber ich war, 11 Meter war ich stabil.
Ja, safe. Das auf alle Fälle. Ja, ja.
Krass. Verrückt.
Zu den beiden Teams. Hannover, wie gesagt, die spielen um Aufstieg. Da geht ihr auf jeden Fall drauf. Egal wer, egal wie, rein, raus rotieren, könnt ihr stellen. Und beim KSC ist das Restprogramm Darmstadt.
Ach, Karlsruhe.
Da spielt Karlsruhe gegen Karlsruhe. Wir hatten das rausgesucht.
Sehr gut.
Die spielen noch gegen Darmstadt, gegen Paderborn und gegen Bochum.
Ja.
So, Paderborn ist das Mittelteam und das sind dreimal
Bretter. Das letzte Heimspiel, alle im Kickbisport, wo es echt eng ist in den Ligen, geht auf KSC Bochum letzten Spieltag. KSC wird alles dafür tun, dass Christian Eichner einen vernünftigen Abschied bekommt im letzten Heimspiel nach wie vielen Jahren? 7 Jahren? Da auf jeden Fall schon jetzt auf das letzte Spiel gehen und Karlsruhe reinnaschen. Ey, Bunnytech ist auf dem Markt. Aber der kostet 30 Millionen.
Mach ich nicht, zu teuer. Kostet 30 Millionen. Letzten beiden Spiele, kein Scorer, orangene Balken, lasse ich die Finger von, weil mir ehrlicherweise letzten 3 Spiele zu schwer sind. Wenn, dann Bochum am Ende, aber Darmstadt und Paderborn, ne, mach ich nicht.
Ja.
Und das Geld habe ich auch gar nicht.
Genau.
Wir machen weiter und gucken auf letzte Samstagsspiel, Tusche, Darmstadt-Elversberg. Du bist vor Ort gewesen, wie war es am Böllenfalltor?
Stimmung geil, Platz überragend, Wetter sensationell und dann ein Fußballspiel, ersten 10, 11 Minuten war so, keine Ahnung, dann aus dem, mehr oder weniger aus dem Nichts, das 1-0 für Darmstadt 98, dann direkt, glaube ich, 55 Sekunden nach dem Anstoß, direkt das 2-0 nach dem Fehler von Zimmerschied.
Ja.
Wo Hornby gut antizipiert dazwischen geht, weil er den Querpass erahnt hat, macht er das 2-0, da habe ich gedacht, okay, komm, wow. Das ist ein geiler Start für diesen Fußballabend. Habe aber auch im Kommentar gesagt, hier verändert ein Tor alles, weil Darmstadt natürlich die letzten Wochen so viele Spiele auch hergeschenkt hat nach Führungen.
Mhm.
Und dann kam es, wie es kam musste. Und Elversberg war doch scheißegal, nach 2-0 oder nach 17 Minuten 2-0 zurückgelegen oder nach 12 Minuten 2-0 zurückzulegen. Pinkert hat die mal kurz zusammengeholt, aber wenn er eben noch genug Zeit. Oder waren es 17 Minuten, ich bin mir nicht mehr sicher, ist auch scheißegal. Und dann hat Elversberg es richtig gut gemacht. Klar, dass das 2-1 ist auch so ein Ping-Pong-Tor. Aber das ist halt dann noch, weil es bei Darmstadt echt scheiße läuft aktuell. Die Kacke am Fuß hast, das ist wirklich so. Und Elversberg sich da so ein bisschen arbeitet über die ganze Saison. 2-1, dann 2-2. Und dann kommt die rote Karte, die hartes vertretbar ist, logisch. Vukotic holst du rein, steht in der Mauer. Petkov schießt, geht unter dem Fuß von Vukotic 2-3. Ein Mann weniger. Aber was dann Darmstadt gemacht hat, in Halbzeit 2, war richtig herausragend. Sind rausgekommen, haben richtig gut Fußball gespielt. Besser als in Gleichzahl. Ist ja oft so, ist ein Phänomen im Fußball. Kennst du, Anton, in beide Richtungen. Ich kenne das in beide Richtungen. Kann man manchmal nicht erklären, ist so. Und dann ist, glaube ich, das 3-3 am Ende auch in Ordnung. Und ich glaube, dass Elversberg Glück hat, dass Hornby dann auch wieder verletzt raus muss.
Der war richtig gut drauf.
Der war richtig gut drauf. Und da hätte es, glaube ich, eine Situation auf jeden Fall gegeben, wenn da Hornby gewesen wäre und nicht Lakenmacher, der Panzer, eine Maschine, Alter, der sich da trotzdem durchgetankt hätte, dann wäre es echt nochmal fieser geworden für Elversberg. Nichtsdestotrotz hat Schnellbacher noch die Chance, 90 plus, das 4-3 zu erzielen, nimmt da die Außenmauke statt die Innenseite. Und dann ist am Ende das 3-3 okay, glaube ich, bei der Mannschaften.
Ja.
Bringt Elversberg mehr als Darmstadt. Für Darmstadt war klar, das ist es jetzt, das war's. Und das war's auch. Aber ein geiles Fußballspiel.
Bringt Elversberg mehr, aber trotzdem hast du gefühlt nach dem Spiel 2 Verlierer, oder? Weil Elversberg
schafft es nicht. Nee, man schafft es nicht, weil Paderborn verloren hat, hat Elversberg wieder einen Punkt aufgeholt. Und wenn sie gewinnen, selbst wenn Paderborn einen Punkt geholt hätte gegen Schalke und Elversberg gewinnt jetzt das Heimspiel gegen Paderborn, wären sie vorbei. Punktgleich, aber das bessere Torverhältnis. Jetzt, wenn du es gewinnst, hast du sogar einen Punkt mehr. Also jetzt hat Paderborn sogar noch ein bisschen mehr Druck als davor. Deswegen im Nachhinein kleiner Gewinner Elversberg, wenn sie das Heimspiel gewinnen.
Ja, kleiner Gewinner, verstehe ich. Ich habe es davor nur so gelesen, dass du jetzt zweimal Spiele in Überzahl nicht gewinnen konntest. Sowohl gegen Schalke als auch gegen Darmstadt.
Zweimal 1-0 verloren.
Dich da natürlich schon ärgern kannst, ja.
Genau, zweimal 1-0 verloren in Überzahl. Hat doch Maxi Rohr bei uns am Tisch gesagt. Ja, fand ich gut, dass er es dann auch auf der Pfanne hat. Und da siehst du halt mal, dass das auch was mit dem Kopf macht. Ja, aber jetzt hast du ein geiles, geiles Spiel. Elversberg gegen Paderborn. Wow!
Das auf alle Fälle. Und Elversberg ist mit dem Restprogramm Paderborn, Düsseldorf und Münster auch auf jeden Fall nach wie vor hoch empfehlenswert. Vielleicht für den 32. Spieltag außen vor lassen, weil es nur auf Augenhöhe ist und du nicht weißt, wie das ausfallen wird. Aber Düsseldorf und Münster sind beide Spiele, in die Elversberg als Favorit reingeht. Auf der anderen Seite Darmstadt, auch mit sehr, sehr anschaulichem Restprogramm. Karlsruhe, Münster und dann nochmal Paderborn hinten raus. Aber eben für die nächsten beiden Spiele, Karlsruhe, Münster, sind die Darmstädter auch eine Mannschaft, auf die man gehen sollte, auch wenn es da jetzt natürlich 3 Spieltage vor Schluss vorbei sein
wird. Ja, aber da gerade Karlsruhe, ich glaube, da wird es auch wieder rascheln. Da gibt es Minimum 4 Tore. Ich glaube, das wird ein offenes Spiel. Dann Münster auswärts. Ja, keine Ahnung, dann ist Münster wahrscheinlich vielleicht schon weg vom Fenster. Ja. Aber Elversberg macht richtig Bock. Und auch die kann man auf jeden Fall trotzdem auch gehen, auch wenn es jetzt gegen Paderborn geht.
Sag mir noch ganz kurz Sondertrikots. Gab es 2 an dem Spieltag, Darmstadt und die Hertha. Welches hat dir besser gefallen?
Ich muss dann wirklich Hertha sagen, auch wenn ich natürlich Unioner bin, aber das sah schon nochmal cooler aus. Darmstadt so gestreift, war auch cool, aber Hertha hatte schon noch ein bisschen mehr Charme mit dem ganz alten Wappen oben und sowas. Das war schon noch mal ein bisschen mehr Retro als Darmstadt, aber ich finde sowas immer ganz cool. Und die Vereine machen natürlich damit auch noch mal ganz gut Kohle, ne? Weil der Hardcore-Fan sich dann natürlich diese wahrscheinlich aufgelegten Trikots, davon wird es ja wahrscheinlich nicht unendlich viele geben, sich auch noch mal zulegt, wenn das Portemonnaie am Ende so einer Saison noch mal zulässt.
Mir hat das Darmstadt-Trikot besser gefallen, weil ich diese 3D-Nummer sehr gerne mag. Ich finde, es hat so ein bisschen späte Nullerjahre-Vibes. Und an sich habe ich mit dem Hertha-Trikot wenig anfangen können, weil einfach ich hab in dem Trikot wenig Hertha gesehen, weil ich dafür einfach zu jung bin und einfach nie irgendwelche Trikots in dem Stil gesehen habe. Ja. Die Vergleichsbilder waren ja auch alle irgendwie in Schwarz-Weiß, aber klar, hat auch was da mit dem Haar auf der Brust. Für mich war es das Darmstadt-Trikot. Und damit schauen wir in den Sonntag rein und bleiben beim zweiten Spiel, bei dem du vor Ort gewesen bist, Tusche. Zweites Topspiel. Die Wochen aktuell sind so geil. Paderborn gegen Schalke. Und ich muss sagen, es gibt wenig beschissenere Torhymnen als die Heidebrand. Das ist ja wohl eine der bodenlosesten Torhymnen im deutschen Profifußball. Da ist keine Eskalation drin. Das ist wie Kaffeefahrt. Das ist so komplett kraftlos. Die Heide brennt. Es ist schon irgendwie melodisch und fuck dich als Gegner ab. Aber das ist wie wenn meine Oma die Alexa ansprechen würde und sagt, spiel mal ein bisschen Musik. So, da kommt, glaube ich, genau sowas raus. Aber muss auch sagen, ich glaube, es gibt dem Gegner auf dem Platz das Gefühl, boah, Dicker, und gegen die verlieren wir hier gerade? Hier brennt die Heide und die schenken uns zwei Dinge ein mit diesem gammligen Torsong. Sehr gut, ich finde es Wahnsinn. Stark. Aber es ist ein Ohrwurm.
Ja,
es ist ein
Ohrwurm, auf jeden Fall. Und Halbzeitlied, ja? Wie geht das Halbzeit? Halbzeit. Es ist soweit. Halbzeit. Da. Auch ein dummer Ohrwurm kriegst du dann auch nicht, wenn du da vor Ort bist, auch nicht aus dem Schädel raus, die Scheiße. Ja?
Ja.
Das ist schon Wahnsinn. Ansonsten, ey, ein Sensationsspiel. Auch da Wetter cool. Platz cool, Stadion von Paderborn ist richtig, richtig cool geworden, war richtig laut, Alter, da war richtig Alarm, Schalke, klar, auch komplett voll und dann hat es Paderborn auch wieder 30 Minuten lang richtig, richtig, richtig geil gemacht. Schalke wusste gar nicht, was los ist. Paderborn hatte hohe Ballgewinne, umgeschalten, immer wieder Tiefe belaufen, geile Tore geschossen, das Goda-Tor, erstmal ein Sensationball von Brackelmann auf Bauer, guter Tiefenlaufweg, dann die Flanke und dann Goda hopp oder top, ja, tot, Tor oder Tribüne, das Ding eingenascht. Boah, ging gut ab. 2-0, Eskalation. Ich bin gespannt, Schalke. Aber auch die kacken sich nicht. Das hat auch da Mion Music über die ganze Saison reingekriegt. Ein Selbstverständnis, scheißegal. Wir liegen jetzt zurück, wir haben genug Zeit. Mhm. Wir sind immer in der Lage, irgendwie ein Tor zu machen. Dann halt wieder ein Jai, der echt auch wieder richtig gut war. Obwohl er jetzt das schlechteste Spiel, was ich live gesehen habe von ihm, was trotzdem noch okay war und solide war. Ich habe mich natürlich gefreut, wo die Flanke durchgeht auf Ljubicic.
Oh ja. Und
es wirklich so wenig nicht abseits war. Ja.
Ja.
Ich glaube, eine Nummer, Schuhgröße Nummer, wäre es vielleicht abseits gewesen. Ganz, ganz wichtig, dass Ljubicic den einnascht. Wie war das? 2-2? Ich habe so viele Tore gesehen. Ich habe
noch mal
bei diesen beiden Live-Spielen 11 Tore gesehen. Wie war das? 2-2?
Nee,
Auschisch, genau. Auch mal ein geiler Steckball auf Silla. Dann erstmal noch gut verteidigt. Aber der Rebound ist bei Auschisch, der übrigens dann auch nachgeht. Der spielt den Ball erstmal durch auf Silla. Keiner nimmt auch ihn dann auf. Er ist da, macht das 2-2. Auschisch auch übrigens auch ein richtig guter Transfer. Ein guter Zocker. Ja, ein ekliger. Will immer den Ball haben. Eklige Bewegung. Auch ein ekliger auf dem Platz, im positiven Sinne. Ja, und dann das 3-2 auch wieder so ein bisschen. Ja, glücklich, dass das Götze den halt unglücklich auf Paderborner oder aus Paderborner Sicht dann zu Ljubicic rüber spitzelt, der die Innenseite hinhält, 3-2 und dann ging es ab. Und das war safe. Ich habe ja davor schon gesagt, dass es das war. Das ist es safe, auch wenn du das jetzt vielleicht gegen Düsseldorf, weil so viel Druck, so viel Erwartungshaltung da ist. War es Dortmund vor 3 Jahren, Mainz zu Hause, wo die ganze Stadt schon gefeiert hat und alle waren, ja, das ist nicht einfach, weil du weißt, wenn wir gewinnen, dann sind wir durch. Ey, zu Hause, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Düsseldorf kommt hin, bei denen geht es um alles. Bin gespannt, wie Schalke damit umgeht. Am Wochenende, Samstagabend, 20:30. Simon wird da sein. Ich habe mal frei. Ich kann auch nur umgehen, könnte gehen. Werde mir das trotzdem reinziehen. Auch wenn es Samstag nicht klappt, Schalke ist safe damit durch. Ganz, ganz, ganz klar. Erstiges haben sie sich verdient. Und Schalke ist back. Es gibt wieder Derby. Dortmund, Schalke, Schalke, Dortmund.
Und man muss ja auch sagen, wir gehen vermutlich beide davon aus, dass Schalke diesen Matchball gegen Düsseldorf nutzen wird. Und sagen aber auch einfach nur, ey, kann sein, dass es halt der nicht ist, aber du hast jetzt 3 Stück in Folge und einen davon.
Mein Schatz, die 2 Punkte, du brauchst 2 Unentschieden. Yes. Alles cool.
umso geiler, wenn es zu Hause mit einem Sieg.
Natürlich willst du es zu Hause zu Ende bringen, ist doch logisch. Und fast parallel, mein Schatzi. Vor 3 Jahren war ich auch Samstagabend, 33. Spieltag gegen St. Pauli, Samstagabend, 20:30 Spiel.
Ah, ja.
0-2, Doppelpack Matanovic, gedreht, 3-2 und da ging, dann war Ende im Gelände. Ich habe bis um 5:30 mit Torode und Co. gesoffen, mit einem Kumpel noch.
Ich erinnere mich.
Musste dann noch echt, ich glaube, nächsten Tag so noch arbeiten. Oder war es? Nee, das war ein anderer Tag. Das war es da drauf, wo ich in Kiel war. Auch bis um 5 ordentlich genascht habe. Musste dann nach St. Pauli. Sonntag ist dann St. Pauli aufgestiegen. Hab mich aber dann polnischen gemacht, bin abgehauen, weil da habe ich gesagt, das schaffe ich jetzt nicht nochmal. Aber die Parallelen sind gegeben auf Schalke. Und das Stadion wird aus allen Nähten platzen. Aber das kann auch nochmal richtig Druck erzeugen. Negativ. Ja. Weil die Erwartungshaltung so groß ist.
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube auf jeden Fall, dass du die letzten 3 Spieltage Schalke noch und nöcher stellen kannst und musst in deinen Kickbase-Mannschaften und da auf jeden Fall gut fahren wirst mit allen Blau-Weißen in deinem Team. Ich habe noch gesehen, dass du wieder nach dem Spiel mit Miron Muslic gequatscht hast und ihr Erkenbrecher und du ihm rausgelockt habt, wo es nach dem Spiel noch hinging, zum goldenen M.
Genau, weil wir hatten ja unter der Woche Lubicic bei uns in der Sendung mit Hartmut, bei unserem Zweitliga-Talk. Und da nach Auswärtssiegen geht's wohl, es gab ja immer mal einen Tag frei. Ah nee, das war zu null, glaube ich. Das waren zu null Spiele in der Hinrunde.
Zu null auswärts ist tagfrei gewesen, glaube ich, ja.
Anfang. Und jetzt geht's immer zum McDonald's bei Auswärtssiegen. Und der McDonald's bei Paderborn ist wirklich direkt um die Ecke. Und Lubicic holt sich immer Big Mac-Menü. Ja, finde ich ganz geil. Und das gehört auch mal dazu, auch mal dahin zu fahren, auch mal was, mal was für die Seele zu tun. Sich mal irgendwann ein paar Pommes reinzupfeifen oder 300 Nuggets. Mit 85 mal Soße. Das wäre so mein Ding gewesen. Gehört auch dazu. Und das sind alles so Kleinigkeiten. Wenn du das als Trainer, als Staff dieser Mannschaft auch mal gibst, das denkt man immer nicht, aber das sind so kleine Mosaiksteinchen.
Das macht was, ja.
Das macht wirklich was. Und ist ja wie bei uns damals im Amateurfußball, der Stiefel danach. Dafür haben wir auch unsere Heimspiele gewonnen, damit halt irgendjemand, ein kleiner Sponsor oder der Opa von einem Spieler mal einen Stiefel reinhaut oder nicht blubbern lassen. Trinkt ihr Stiefel eigentlich? Macht ihr Stiefel trinken?
Nee, bei uns in der Mannschaft gibt's, ich trinke keinen Alkohol, aber es gibt meine Abwehrkollegen, die trinken nach Heimsieg zu Null einen Abwehrschnaps.
Ein Abwehrschnaps?
Ja, zu Null Sieg zu Hause, Abwehrschnaps.
Aber Stiefel gibt's bei euch nicht?
Also gibt's schon, aber das trinkt, glaube ich, keiner mehr aus dem Stiefel.
Ah, okay. Könnt ihr Schnaps aus dem Stiefel saufen?
Ja, super, das ist eine tolle Idee.
Nein, aber nochmal.
Was wir noch...
Geiles Spiel, Schalke ist durch und Paderborn. Jetzt bin ich gespannt, mein Schatzi, weil sie haben erst 2 Punkte aus direkten Duellen geholt. Mhm. Aus den Top 5 oder Top 6 nur 2 Punkte, Schalke 20.
Das ist verrückt, 20 aus von 24
Spielen.
Aus der Top 5.
Das ist krank und auch deswegen hast du es dir verdient, hochzugehen. Schon,
unbedingt.
Wenn du da performst, da bist, 6-mal gewinnst, 2-mal Unentschieden spielst, bist du einfach reif und hast es dir verdammt nochmal verdient. Und es tut der ersten Liga ja auch gut. Ich bin ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sein, weil ich natürlich ein bisschen an mich denke. Schalke, unfassbar geiler Verein, auch Schalke, aber auch auswärts. Aber sie haben sich verdient und es tut der Schalker Seele gut. Und Lennart war auch noch da, der hat reingerufen beim Muzic-Interview. Geiler Typ, ich liebe den, wie der abgeht, weil das wirklich real ist. Ja, so ist, glaube ich, auch ähnlich Janni wahrscheinlich. Vielleicht nicht ganz so, aber ähnlich. Und Lenny hat mir geschrieben und ich habe gesagt, ich werde meinem Chef mal fragen, ob man sich den vielleicht jetzt am Wochenende mal für ein paar Minuten reinholt.
Ja,
wenn er es denn will.
Unfassbar.
Wenn er es denn will, dass er die Frage, ob er sagt, nee, komm, er will bei seinen Buddies immer im Block stehen, weil hier kann was Großes passieren. Aber ich würde es hart feiern, wenn der nochmal nur eine Viertelstunde reinkommt.
Ja.
Ja, weil der Typ,
der Typ
lebt Schalke und das ist real. Das ist real. Und das ist geil. Und das brauchst du und das willst du
ich würde sogar sagen,
ja?
Ich fände es überragend, wenn er das Ding nach einem Aufstieg mal 5 Minuten gemütlich einordnet.
Gemütlich, Alter. Ich sag dir, Junge, da fliegt alles runter.
Ja.
Ja, aber ein cooler Typ. Ich liebe den, weil das einfach, wie gesagt, echt ist.
Yes. Noch ein Begriff, der mir im Kopf geblieben ist, goldene Möwe. Kann ich so noch nicht.
Ach so. Kannst du nicht, ne?
Nee, kann ich nicht. Bei uns heißt das, nach dem Feiern gehen, Schachtelwirt.
Sehr gut, auch stark. Schachtelwirt?
Ja.
Habe ich auch noch nicht gehört. Muss ich versuchen zu safen. Stark.
Ja, sehr gut. Wir gehen auf die letzten beiden Sonntagsspiele, jo. Nürnberg gegen Magdeburg. Und ich glaube, das können wir relativ kurz abhandeln. Beide Mannschaften mussten auf ihren Top-Torjäger verzichten. Soma und Zukowski draußen geblieben. Magdeburg ohne Zukowski unglaublich harmlos. Kommt nur auf 0,7 XG und 6 Schüsse. Ja. Ansonsten war Schnitt in der Saison bisher 16 Schüsse pro Spiel. Man sieht auf jeden Fall ganz, ganz klar, was dem haben FCM da gefehlt hat.
Sorry, haben wir auch vor dem Spiel thematisiert mit Zukowski. 18 Spiele, 39 Tore geschossen, ohne Zukowski in 12 Spielen nur 9 Tore und dann Siegquote, Tor, ach alles, ohne Zukowski geht nichts, absolute Lebensversicherung.
Das wollte ich nur mal sagen. So wie eigentlich letztes Jahr mit Martin Kast, so, du hast beide Jahre einen vorn drin gehabt, der einfach knipst noch und nöcher. Magdeburg hat es aber auch, finde ich, von Beginn an einfach ganz anders gespielt. Es war schon einfach defensiv ausgerichtet in Nürnberg. Nürnberg macht es vernünftig und nutzt ihre Chance, die sie gehabt haben dann am Ende. Es war auch nur eine richtig klare Chance, wo Kudusu sich stark gegen Musonda durchsetzt. Einfach mit einem unglaublich starken Antritt, eine kurze Finte, weggezogen. Und Musonda ist ja auch alles andere als langsam. So, das muss auch erstmal schaffen, dem auf 10 Meter 4 abzunehmen. Legt den Ball rein, Lubach drückt das Ding über die Linie. Nürnberg verdient das Ding in Summe zu Hause. Verdient mit einem knappen 1-0, weil Magdeburg einfach zu wenig getan hat, sich das Tor zu verdienen. Klar, es gab ein paar Chancen, hier und da mal was von Al Holmström. Aber es hat einfach nicht gereicht am Ende des Tages. Zukowski war ja zum Glück nur gelb gesperrt. Dementsprechend hast du den für die letzten 3 Spiele gegen die Hertha, gegen Kiel und gegen Lautern wieder mit an Bord. Und ehrlicherweise, wir sagen es jede Woche wieder, wird es uns beide sehr wundern, wenn es Magdeburg in der Relegation noch direkt erwischen sollte. Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, weil die Matchups einfach zu machbar aussehen. Aber klar, 3 Spieltage vor Schluss kannst du nichts mehr prognostizieren, kannst nichts wissen. Deswegen drücke ich Magdeburg die Daumen, dass sie es früh für sich entscheiden können und nicht in die Reli müssen, weil es natürlich auch für alle Drittligisten, glaube ich, mit das undankbarste Matchup wäre, gegen den FCM in der Relegation ran zu müssen.
Ja.
Vielleicht ja auch für deinen Drittligisten.
Puh, das wäre auch hart, Alter. Cottbus-Magdeburg wäre hart.
Boah. Dann schauen wir aufs Letzte. Bochum gegen Fürth. Und Bench hat sich mal wieder die Hände gerieben, weil sein MVP Philipp Hofmann.
Aber er musste weg. Ist auch gut, mein Schatzi. Aber Bench ist eh durch. Nochmal Glückwunsch, Bench. Ja. Stark performt die ganze Saison über. Hut ab, mein Schatzi. Hast deine Hausaufgaben sehr, 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 sehr gut gemacht. Auch viel Glück gehabt. Ich hatte sehr, sehr viel Pech. Bei Anton war es ja erwartbar. Aber Hofmann und Wittig marschieren. Ich habe übrigens überlegt, ob ich Magdica verkaufe und mir Wittig hole. Mhm. Aber dann habe ich geguckt, Restprogramm Bochum, Bielefeld eklig, Hannover zu Hause eklig und letztes Spiel da Karlsruhe, weil da wird Karlsruhe alles dafür geben, was ich gerade schon gesagt habe vor 5 Minuten, dass sie das Spiel gewinnen, deswegen habe ich Wittig weggelassen.
Ja, okay. Also mit Blick auf den Spieltag hättest du es mal lieber gemacht, weil Hofmann und Wittek natürlich die beiden entscheidenden Faktoren bei dem Heimsieg gewesen sind, haben letzte Woche gefehlt, da hat man das Ding dann nicht
ziehen können. Die beiden haben 550 Punkte gemacht, glaube ich, nicht?
Ja, auf einmal sind beide back und ziehen das Spiel quasi im Alleingang. Die erste Flanke, die reinsegelt, ist natürlich mit freundlicher Unterstützung von Ziereis, der einfach blöd wegrutscht und Hofmann das Ding dann einnaschen kann. Beim zweiten Mal ist es eine Ecke, die Hofmann gut einschädelt. Footcoy ist zwar dran, kann aber Hofmann dann irgendwo auf 2,20 Meter vermutlich auch nicht verteidigen und am Kopfball hindern. Beides sehr gute Flanken von Wittek gewesen, beide Male gut verarbeitet von Hofmann, der auch das dritte macht,
wie aber... der durch die Beine von Footgoy geht, Alter.
Der hat auch Glück gerade, gell? Ja.
Hart, ja.
Ja, hat auch gerade natürlich das Quäntchen Glück, wenn es mal läuft, zum 9 Rückrundentore gemacht, nur Zukowski hat eine Rückrunde öfter getroffen. Philipp Hofmann, also die Lebensversicherung, wenn es um Klassenerhalt und den VfL Bochum geht, in dieser Rückserie.
Sonntag auch so gesagt, ja.
Ja. In Summe auch da wieder ein verdienter Heimsieg. Fürth ist zwar bemüht, Fürth hat mehr Ballbesitz, Fürth tut auch was dafür, Eigentore zu erzielen. Hat einmal auch Lattenpech gehabt nach einem Footcoil-Kopfball. Aber das war schon ein Spiel, wo du sagen musst, Fürth geht als verdienter Verlierer vom Platz. Hat aber natürlich jetzt in den verbleibenden Wochen gegen Nürnberg im Derby, gegen die Hertha und den Ex-Coach Leitl und gegen Düsseldorf am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand und kann sich da aus eigener Kraft auch nach wie vor noch befreien.
Jo!
Und damit, Tusche, schauen wir Richtung Einkaufswagen und Richtung Spieltag 32. Erst einmal Chronistenpflicht, Sperren, 6 Stück. Nach wie vor Kenneth Eichhorn, dazu gesellt sich bei der Hertha der gelbgesperrte Paul Seguin. Jetzt hast du auf einmal Doppel-6, die ausfällt. Das heißt, ich werde einen Kevin Sessa erwarten und nochmal einen Michael Cuisance im Zentrum auf der 6, der jetzt schon letzte Woche Eichhorn vertreten hat. Wird dann nochmal einen Ticken offensiver, vermutlich, mit Sessa und Cuisance. Oder glaubst du, dass eventuell sogar jemand Defensiveres die Mitte
besetzen dürfte? Mann, jetzt geht es ja darum, jetzt willst du weiter vernünftig Fußball spielen. Ich glaube, dass es Sessa mit Lumben wird.
Oh ja, kann auch gut sein. Ja, aber also Cuisance war ja letzte Woche auf der 8, beziehungsweise auf der 6 neben Seguin. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Cuisance weiter hinten bleibt.
Kann auch sein.
Wo du halt die drei Winkler, Brekalo und Reese in der vorderen Mittelfeldreihe
hast. Kann auch sein, aber ich würde jetzt zum Beispiel mal so einen Lumpen reinhauen. Gucken wir, wie er Magdeburg, ob er sowas besteht oder nicht. Würde ich machen. Mal gucken, was Stefan Leitl vorhat.
Zweite Rotsperre am kommenden Wochenende ist Patrick Pfeiffer, der natürlich ganz, ganz klar Alexander Vukotic vertreten wird. Und drei Gelbsperren sind noch aus. Einmal Ivan Nekic, wo ich Komenda erwarte in der IV dann gemeinsam mit Setsch. Wir haben noch Lukas Pinker, der natürlich immer von Florian Lejeune-Cour vertreten wird. Und Rico Preissinger, für den ich Oliver Batista Meyer rein rotieren sehe, der jetzt am Wochenende von der Bank kam und für Münster einfach letzte Patronen nutzen, irgendwie offensiv. Wird aber gegen die schweren drei Gegner nicht viel möglich sein. Auch ein Batista Meyer würde ich in dem Fall nicht stellen, auch wenn natürlich immer für einen Scorer gut ist.
Jo.
Meine Go-To-Teams für den 32. Tusche, die sind dreimal zu Hause gefragt. Das ist einmal Schalke, die zu Hause gegen die Fortuna aufsteigen können. Schalke ist das formstärkste Team der Liga mit 4 Siegen in Serie. Wirklich gut in Fahrt. Ich glaube, zu Hause bei gutem Wetter wirst du das Ding dann gegen Düsseldorf ziehen, dementsprechend auch gute Punkte mitnehmen. Hannover auch zu Hause gegen Preußen Münster. Das ist das Team mit dem meisten Ballbesitz. Das ist das beste Rückrundenteam mit 14 Spielen und 28 Punkten. Ist ein glatter Zweierschnitt. Und Preußen Münster ist das schwächste Rückrundenteam. Ist also eigentlich eine Gmade Wiesen. Und Hannover muss hier nicht nur deutlich gewinnen, sondern auch gute Kickbase-Punkte mitnehmen.
Sehr gut. Hannover bin ich bei dir. Kiel bin ich bei dir. Ich sage auch, dass Dresden zu Hause gegen Kaiserslautern gewinnt.
Okay.
Das sind meine. Und ich glaube, dass auch Magdeburg gegen Hertha gewinnt.
Ja, mein drittes ist auf jeden Fall Kiel, aber Magdeburg gegen Hertha. Ich glaube auch, dass es ein gutes Spiel für Kickbase-Punkte wird.
Ja.
Aber das kann in beide Richtungen 3-2-4-3-1
ausfallen. Ich glaube schon mal 6-4 vor zwei Jahren.
Wirklich?
Ja, ja. Ich glaube 6-4 für 6-4 für Magdeburg.
Dann auch da alles rein.
Ja.
Dann Schalke, Hannover, Kiel, Dresden, Hertha. Das sind unsere Tipps für eure Challenges am Wochenende. Meine Tipps für eure privaten
ist Ligen hässlich, hat
gebe
das
ich heute, euch.
Hat das,
wie kann ich dir helfen,
hat
Tusche?
Das
was lachst du?
Spieler, die er sich geholt hat, hat er reingeschrieben.
Immer nach und nach vorlesen, wie ich da in mein 5-3-2 reingepackt habe. Im Tor. Tusche, ich verlese, hör bitte auf zu lachen.
Ja, bitteschön.
Einkaufswagen. Im Tor Florian Kastenmeier, weil er einfach brutal gehalten hat. Es war nicht nur der Assist, der macht 247 Zähler, hat also auch eine Menge da hinten rausgelöscht und kann auch am kommenden Wochenende auf Schalke einfach brutal viel halten und glaube ich da über heiße Handschuhe eine gute Performance abliefern. In der Abwehr gehe ich mit deinem Trio-Mann Ivesic, daneben Marco Komenda, Alexander Vukotic, Lejeune-Cour und dem so starken Henry Kudusu, der natürlich auch im Derby ein wichtiger Faktor über rechts sein kann. Im Mittelfeld habe ich zwei Mann, Kolja Uden, den ich mit guten Chancen sehe, eventuell die Schiene wieder zu besetzen, dass du mit Neubauer und Uden reingehst.
Schatz, ganz kurz.
Und
das Gute, ja. Wir haben den 1. Mai, Freitag gibt es keine Spiele.
Ja, ist richtig.
Aber es bringt ja, es bringt trotzdem, obwohl du hast wenigstens drei Spiele, die reingucken kannst.
Genau, zwei einsehbare Startstellungen mehr, das auf alle Fälle, also 6 statt 4 sonst, aber Hannover leider am Sonntag. Ich habe schon geschaut, wen ich da von den Top-Teams am Samstag sehe, aber ehrlicherweise hilft es mir am Samstag nicht so richtig.
Nee, 6 hast du nicht mehr, Schatzi.
Doch.
Nee.
Dresden-Lautern, Bielefeld-Bochum, Kiel-Braunschweig.
Ach so, 6 Mannschaften, ja, sorry, ich habe 6 Paarungen verstanden, sorry.
Ah,
alles, du hast recht, mein Schatz, du hast recht.
Haben wir beide Rechte.
Nein, du hast recht. Weiter geht's, sorry.
Neben Uden packe ich Sessa und vorne drin, Tusche, vorne drin empfehle ich euch Bundu, Ulrikes.
Oh Gottes Willen, Alter.
Und ich empfehle euch Phil Harris.
Phil Harris ist super und der Rest ist so keimig von dir, ja, dass du jetzt auf deine Spieler, die du geholt hast, abfeierst und hoffst, dass sie irgendwas machen. Aber das ist Überzeugung, das finde ich gut, mein Schatz.
Ich werde so aufholen diesen Spieltag. Ich mache mindestens 500 Punkte auf dich gut.
Im Leben nicht, mein Schatz.
Und damit können wir zum Ergebnistipp gehen.
Gerne. Oh, mein Schatzi, warte mal. Ey, das ist geil. Du hast genau wie ich kein Auswärtssieg getippt.
Wirklich? Habe ich gar keinen?
Das stimmt, ist mir nämlich gerade auch aufgefallen. Aber das ist stark, Alter. Also, Dresden-Lautern tippe ich 2-0.
2-1, Lautern macht 1.
Bielefeld-Bochum, sage ich, die Alm brennt 2-1 Bielefeld.
2-2.
Kiel-Braunschweig, the same, 2-1.
Sticht.
Schalke-Düsseldorf, 2-0.
3-0.
Fürth-Nürnberg, the same, 1-1.
Sticht.
Hannover-Münster tippe ich 3-0.
Da habe ich ein 3-1. Eine Bude machen die Münsteraner irgendwie über Meier, Yamada oder Rondic.
Karlsruhe-Darmstadt, same, 2-2.
Verdammt, Stich.
Magdeburg-Hertha, 3-2.
4-2, sage ich.
Sehr gut. Und dann haben wir Elversberg-Paderborn, 2-2.
1-1.
Krass, Alter, geil. Nicht.
Wir sind wieder ähnlich unterwegs, ja. Tusche. Es wird ein paar Dinge geben, die das hier entscheiden. Ich hoffe, ich kann auf 7-6 verkürzen. Gib mir deinen MVP-Tipp, Tusche. Sonst lege ich immer vor, jetzt darfst du vorlegen.
Okay, ich gehe auf jeden Fall. Ich will es eigentlich ja spannend machen. Ich habe überlegt, ob ich auf Zukowski gehe. Das ist mir zu einfach, weil du mach tippst doch. 4-2, mach ich tippe 3-2. Nee.
Mach doch, nein. Nimm ihn dir. Ich habe einen besseren.
Ich gehe mit einem Jai. Der macht eine Vorlage, die spielen zu Null gegen Düsseldorf.
Das ist scheiße. Ich wollte auch jemanden von Schalke nehmen. Hätten wir jetzt zum dritten Kannst Mal drei Wochen in Folge. Ich wollte mit Karaman gehen. Ich gehe mit Karaman.
Okay. Sehr gut.
Ich bin gespannt.
Stark.
Dann wünsche ich dir, Tusche, einen unfassbar schlechten Spieltag.
Ebenso.
Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Tschüss.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, dem Kickbase-Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da und diskutiere mit uns in den Kommentaren über die aktuellen Themen der zweiten Bundesliga. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.